Weihnachten naht mit Riesenschritten. Und Weihnachten wird ja auch genannt das Fest des Friedens. Nur dass man davon meistens sehr, sehr wenig merkt und spürt. Und ich habe jetzt in letzter Zeit mit dem ein bisschen Geschichtsunterricht gelernt für die Schule. Und da nehmen wir es gerade so die Zwischenkriegszeit durch. Und da wurde 1920 in Europa der Völkerbund gegründet. Mit dem erklärten Ziel, dass Völker in Europa in Frieden miteinander leben können. Hat nicht funktioniert. Manche sind da gar nicht beigetreten, die drinnen waren, waren sie auch nicht einig. Und wir alle wissen, im Endeffekt ist es dann zum Zweiten Weltkrieg gekommen. Frieden. Das ist so das große Ziel eigentlich aller Menschen, der Menschheit. Alle wollen irgendwie in Frieden miteinander leben. Und es gelingt uns nicht. Es gelingt uns nicht zwischen den Völkern, es gelingt uns nicht zwischen den Menschen. Und unter Christen schaut es auch nicht anders aus. Gemeinden verstehen sie untereinander nicht, Christen streiten miteinander. Und ich verstehe das nicht. Warum keiner zurücksteigen kann, warum man immer sagen, ich habe Recht, du hast Unrecht. Ich bin der Gute, du bist der Böse. Warum kommen wir nicht miteinander aus? Wir schaffen das nicht. Da geht nichts. Oh. Das ist das hinten, okay. Aber es kommt einer und der ist anders. Das ist unsere Predigtreihe, da kommt einer und der ist anders. Und wir wollen uns jetzt in der Vorweihnachtszeit so Jesaja Kapitel 9, vor allem Vers 5 anschauen. Und Jesaja 9, das ist so geschrieben so als Warnung und als Trost für das Volk Gottes. Genau, Gottes Volk war immer wieder ungehorsam und hat deshalb immer wieder sehr viel leiden müssen. Und überhaupt, wenn man so das Alte Testament durchschaut, vor allem so die prophetischen Bücher, da kommt eigentlich immer wieder so der Refrain durch von Strafe und Rettung, von Gericht und Gnade. Das kommt einfach immer wieder. Und auch immer wieder so die Ankündigung vom Messias. Da kommt einer, der ist anders. Der Messias, der Friedefürst, der tatsächlich für Frieden sorgen wird. Und Kapitel 9 fängt an, der erste Vers, da steht, das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es aus, auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Der Messias, das Licht für das Volk Gottes, das Licht für die Welt. Und Jesaja bzw. Gott gibt ihm da vier Namen. Gott hat ihm seinen Namen gegeben. Wunderbarer Berater, starker Gott oder Gottheld, Vater der Ewigkeit, Friedensfürst. Und das ist eben unsere vorweihnachtliche Predigtreihe, dass wir uns über diese vier Titel, diese vier Namen Gedanken machen. Und ich möchte heute vor allem die ersten zwei besonders auf den Gottheld eingehen und auch ein bisschen was über diesen wunderbaren Ratgeber. Er ist tatsächlich ein wunderbarer Ratgeber, wenn wir nur zuhören würden, wenn wir nur nachlesen würden, wenn wir nur offene Ohren hätten und auf das hören, was er uns zu sagen hat. Die Bibel ist eine Schatzkiste an Ratschlägen, wie man richtig leben kann, wie man in Frieden leben kann, wie man unter Anfeindung leben kann und wie man ewig leben kann. Vor allem in den Sprüchen sind sehr viele Weisheiten drinnen. Da steht zum Beispiel, hört auf mich, denn von mir bekommt ihr guten Rat, auf meine Worte ist Verlass. Oder ich stehe euch mit Rat und Tat zur Seite, ich verleihe Klugheit und Macht. Wer guten Rat in den Wind schlägt, muss dafür büßen. wer sich etwas sagen lässt, der wird belohnt. Also wer weise und klug sein will, der sollte auf diese Ratschläge horchen, den Gottes Wort stellen, sich das zu Herzen nehmen und auch danach handeln. Heute wollen wir uns eben, vor allem jetzt mit dem zweiten Namen beschäftigen, der Gottheld, der starke Gott. Bevor man jemandem vertraut, bevor man einen Ratschlag von jemandem annimmt, ist es gut, sich zu vergewissern, ist er auch vertrauenswürdig, ist er kompetent genug, ist er stark genug, dass ich wirklich diese wunderbaren Ratschläge annehme. Ratschläge kriegt man von vielen Seiten, nicht alle sind gut. Und da wollen wir uns jetzt heute anhand von Jesaja Kapitel 40 ab Vers 12 anschauen und uns zwei Fragen stellen. Zum einen, ist Gott wirklich manns genug, ist er kompetent genug, um unsere Probleme zu lösen, um uns wirklich ein guter Ratgeber sein zu können? Und zweitens, was muss ich tun, um Gottes Hilfe wirklich in Anspruch nehmen zu können? Zu einer Zeit war das Volk Israel in der babylonischen Gefangenschaft. Warum? Weil sie auf diese Warnungen der Propheten nicht gehört haben. Sie haben nicht auf Gott vertraut und auf seine Ratschläge vertraut, sondern eher auf andere Völker. So nach dem Motto, der Spatz in der Hand ist besser als die Taube am Dach. Gott ist weit weg, man sieht ihn nicht. Die anderen Völker versprechen Hilfe, wir vertrauen denen. Und das ist schiefgegangen. Und im Endeffekt sind sie in der babylonischen Gefangenschaft gelandet, im Exil. Und dann, wie immer, wenn das Volk in der Klemme sitzt, dann kommt die große Frage, ja, wo ist jetzt Gott? Warum tut Gott nichts? Warum hilft er uns nicht? Kann er uns nicht helfen? Will er uns helfen? Wird er uns helfen? Wann wird er uns helfen? Und am Anfang von diesem 40. Kapitel steht da in der deutschen Bibel die Überschrift Trost für das Volk Gottes. Gott hat sein Volk wegen ihrem Ungehorsam bestraft, aber er hat es nicht vergessen. Und er ist jetzt da, um Trost zu spenden und er stellt seine eigene Loyalität und seine Liebe Israel gegenüber so unter Beweis und fordert Israel zu einem Duell heraus. Sie sollen wirklich prüfen, ist Gott wirklich vertrauenswürdig? Können wir uns auf ihn verlassen? Und ab Vers 12 provoziert der Gott jetzt mit sehr wirklich provokanten, aber theoretischen Fragen. Gott stellt sich selbst auf den Prüfstand. Da werden jetzt einige theoretische Fragen gestellt. Das erste ist über die Schöpfung, Vers 12 und Vers 26. Und da fragt Gott, kann jemand die Wassermassen der Meere mit der hohlen Hand messen? Und die Antwort ist natürlich nein. Wie soll man das Meer mit der Hand messen können? Wir können das nicht. Gott im Gegensatz dazu ist so groß, dass er das kann. Ungefähr zwei Drittel oder mehr sogar der Welt sind mit Wasser bedeckt. Das sind unüberblickbare, unmessbare Dimensionen für uns. Trotzdem hält Gott es in seiner Hand. Die nächste Frage ist, dann kann jemand die Weite des Himmels mit der Handspanne bestimmen? Danke. Handspanne, das war damals eine übliche Maßeinheit, das ist vom Daumen bis zum kleinen Finger, ungefähr 22,5 cm. Mit dem wurde damals gemessen. Kann jemand die Weite des Himmels damit abmessen? Wir können einmal versuchen, nach dem Gottesdienst auf dem Heimweg so Distanz von da bis nach Hause abzumessen. Wir werden nicht weit kommen, es ist mühsam und es ist auch sehr ungenau. Wir haben alle unterschiedliche Hände. Also das 22,5 ist so ein Mittelwert, aber wir werden nicht hinkommen. Jetzt kann man sich vorstellen, die Weite des Himmels abmessen. Irrsinn für uns. Für Gott ist das normal, er kann das, er misst das einfach ab. Diese zwei kleinen Maßeinheiten sollen uns einfach verdeutlichen, wie mickrig und unfähig wir sind und wie groß Gott ist. Und Hiob sagt, Das alles sind nur kleine Fingerzeige, ein leises Flüstern, das wir von ihm hören. In Wirklichkeit ist Gott ja noch viel größer als das. Kann jemand die Erdmassen in Eimer abfüllen, die Berge wiegen und alle Hügel auf die Waagschale legen? Da denke ich immer an so ein kleines Kind, das da versucht, am Strand in Italien mit so einem Kübel und mit so einer Schaufel den Strand abzutragen und Löcher zu graben. Das funktioniert einfach nicht. Berge abwiegen. Das Rennfeld ist jetzt nicht so ein großer Berg, wir könnten ja kurz einmal das Rennfeld abwiegen, oder? Wie? Geht nicht. Können wir nicht. Blickt nach oben, schaut den Himmel an. Wer hat die unzähligen Sterne geschaffen? Er ist es. Er ruft sie und sie kommen hervor. Jeden nennt er mit seinem Namen. Kein einziger fehlt, wenn der starke und mächtige Gott sie ruft. Gott hat alle Sterne geschaffen und er kennt sie beim Namen. Angeblich gibt es ca. 100 Billionen Galaxien und in jeder Galaxie gibt es nochmal 100 Billionen Sterne. Wirklich wissen tut es eh keiner. Es ist einfach zu groß, zu viel. Wir haben keine Ahnung davon. Gott kennt an jeden einzelnen Stern mit Namen. In Kapfenberg leben momentan knapp 23.000 Menschen. Wäre es einmal eine Aufgabe, dass wir die einfach alle bei Namen kennen. Viele Namen gibt es ja dann mehrfach, Wallner zum Beispiel gibt es einige. Ich kenne kaum einen Wallner außer mir. Allerdings habe ich jetzt eine Arbeitskollegin, die heißt auch Wallner. Aber es ist Irrsinn, wir merken uns den Namen alle nicht. Gott kennt zig Billionen Sterne beim Namen. Gottes Größe ist einfach unvorstellbar. Die Meere, die Berge, das ganze Universum, das ist für uns alle einfach unfassbar. Gott kennt das alles. Er kann das alles mit seiner Hand abmessen, er kennt alles beim Namen. Was Jesaja uns da wirklich sagen will, ist einfach, schaut euch einfach einmal um. Schaut euch die Berge an, die Meere, das Universum, den Himmel. Da merkt man, wie klein und mickrig wir sind. Und man merkt, wie groß Gott ist. Und man kann auch sagen, wow, so ein großer und mächtiger Gott. Die nächste Provokation ist ab Vers 13. Da stellt Gott die Frage, ist er abhängig? Braucht Gott einen Lehrer oder einen Ratgeber? Wer kann den Geist des Herrn fassen? Wer war sein Lehrer? Wer hat ihn beraten? Braucht der Herr jemanden, bei dem er sich Rat holt, einen, der ihn unterrichtet und ihm zeigt, was richtig ist? Musste ihm je einer neue Erkenntnisse vermitteln und ihm die Augen öffnen für das, was er zu tun hat? Na, da liegt die Antwort bereits in der provokanten Frage. Nein, niemals. Gott ist Gott und er ist kein Mensch. Er braucht niemanden, der ihm irgendetwas erklärt, ihm irgendetwas sagt, ihn auf irgendeine Kleinigkeit hinweist, dem er vielleicht entgehen könnte. Er braucht niemanden, der ihn lehrt oder ihm zur Hand geht. Und er braucht keine klugen Ratschläge. Er ist selbst der Ratgeber. Und er braucht auch unsere frommen Gebete in dem Sinn nicht. Wir glauben ja oft, dass wir unsere Gebete Gott genau schildern müssen, wo unsere Probleme liegen, wie dort die Details ausschauen. Wir haben dann oft auch schon die richtige Lösung für unsere Probleme parat. Und Gott muss das ja nachher nur noch regeln. Also eigentlich müsste er uns ja dankbar sein, dass wir ihm da so viel Denkarbeit abnehmen. Wir listen das genau auf, wir sagen ganz genau, das und das ist mein Problem, schau, und da hätte jetzt da schon eine gute Lösung dafür und was hältst du davon und könntest du das nicht irgendwie so machen? Das braucht Gott nicht. Er weiß, wo es los ist. Er kennt uns besser, als wir uns selbst kennen. Er braucht unsere Gebetsanliegen in dem Sinn nicht. Und Jesus sagt in Matthäus 6, hört auf, voller Sorgen zu denken, werden wir genug zu essen haben, was werden wir trinken, was sollen wir anziehen, wollt ihr denn leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und sich nur mit diesen Dingen beschäftigen? Euer Vater im Himmel weiß ganz genau, dass er das alles braucht. Gebt nur Gott und seiner Sache den ersten Platz in eurem Leben. So wird er euch das alles geben, was ihr nötig habt. Gebet bedeutet reden mit Gott. Gebet bedeutet nicht, dass wir Gott informieren müssen über alle möglichen Sachen, weil er sie vielleicht nicht weiß. Gebet bedeutet auch nicht, dass man Gottes Arbeitsaufträge erteilt, was er alles zum Regeln hat. Gebet bedeutet reden mit Gott. Der Vater möchte mit seinen Kindern reden. Aber er braucht nicht unsere Informationen. Und er braucht uns nicht, dass wir ihm zur Hand gehen und ihn quasi bei seiner Arbeit unterstützen. Das nächste ist, dass Gott größer ist als die Nationen. Also braucht jemand, Gott jemanden? Nein, niemals. Denn in seinen Augen sind die Völker nur wie Tropfen im Eimer, wie Stäubchen auf der Waage. Die Inseln im Meer hebt er hoch, als wären sie Sandkörner. Würde man alle Wälder auf dem Libanon zu Brennholz machen und alles Wild darin schlachten, es wäre immer noch zu wenig als Opfer für den Herrn. Vor ihm sind alle Völker wie ein Nichts. Ihre Macht hat für ihn kein Gewicht. Unglaublich, oder? Wenn man bedenkt, und wenn man sich Nachrichten anschaut und die Weltpolitik ein bisschen anschaut, es gibt wirklich große Mächte, mächtige Herrscher, denkt man an die Vereinigten Staaten, denkt man an Europa, an China, denkt man an muslimische Staaten, Terrorattacken, da hat man Angst davon, denkt man sich, die haben doch Macht, die man fürchten kann. Aber diese Macht fällt für Gott nicht ins Gewicht. Das ist für ihn nichts. Im Vergleich mit Gott sind all diese großen Mächte auf der Welt nichts. Wie ein Staub auf der Waage. Wir kennen ja alle im Supermarkt bei der Kasse dann diese Waagen, wo man dann so ein Bananenbündel rauflegt, das wird dann abgewogen. Es wird wahrscheinlich keiner auf die Idee kommen, dass er vorher dann noch mit dem Putztuch drüber geht, dass da ja kein Staub drauf liegt, weil das verfälscht ja dann das Gewicht und da muss ich ja mehr zahlen, weil da Staub dabei war. Der Staub, der fällt nicht ins Gewicht. Und genauso wenig fallen all diese Weltmächte und Terroristen für Gott nicht ins Gewicht. Die Inseln im Meer hebt er hoch, als wären sie Sandkörner. Würde man alle Wälder auf dem Libanon zu Brennholz machen und alles Wild darin schlachten, es wäre immer noch zu wenig als Opfer für den Herrn. Der Libanon war bekannt für zwei Sachen, für große Wälder mit wirklich wertvollem Holz und für große Wildbestände. Das hat Salomo damals verwendet für den Tempelbau, eben nur das Beste für Gott. Aber im Endeffekt ist es für Gott alles zu minder. Er ist mehr wert als das. Und das Ziel von diesem ganzen Vergleichen ist einfach, uns immer wieder vor Augen zu stellen, die ganze Weltpolitik, Wirtschaftsmächte und alles, was so in der Welt so groß und mächtig ausschaut, das ist für Gott nichts. Und es kommt halt immer darauf an, mit wem man sich vergleicht. Wenn man einen Formel-1-Fahrer ein Rennen fahren lässt gegen ein kleines Kind im Bobbycar, das macht keinen Sinn. Das kann man nicht miteinander vergleichen. Und so kann man all diese Weltmächte, so groß und mächtig sie für uns scheinen, mit Gott nicht vergleichen und gegeneinander antreten lassen. Gott ist einfach übermächtig. Und darum sagt David auch im Psalm 145, groß ist der Herr, jeder soll ihn rühmen, seine Größe kann niemand erfassen. Und jetzt kommt er auf falsche Gottesvorstellungen zum Sprechen, ab Vers 18. Also mit wem wollt ihr Gott vergleichen? Gibt es für ihn überhaupt ein passendes Bild? Da gießt der Künstler eine Figur aus Bronze und der Goldschmied überzieht sie mit Gold und schmückt sie mit silbernen Kettchen. Wenn eine solche Götterstatue zu teuer ist, der nimmt Holz, das nicht fault, er lässt sich von einem geschickten Künstler eine Figur daraus schnitzen, die fest steht und nicht wankt. Provokant, oder? Karl Marx hat ja uns Christen vorgeworfen, das, was wir da Gott nennen, das sind ja eigentlich nur unsere eigenen Gedanken, die projizieren wir dann da in den Himmel rauf und das nennen wir dann Gott. Und seine bekannteste Aussage ist ja, Gott ist tot. Und wir müssen sagen, ja, er hat recht. Dieser Gott, den wir uns da selbst ausgedacht haben und den wir da rauf projizieren in den Himmel, dieser Gott ist tatsächlich tot. Den Gott gibt es nicht. All diese Gottesbilder, die wir haben, sind falsch. Nicht manche Gottesbilder sind falsch, sondern alle Gottesbilder sind falsch. Ob es jetzt der liebe Himmelvater ist, der strenge Polizist, der Wunderheiler oder das Christkind. Jeder hat so seine Vorstellung von Gott, seine Gedanken über Gott, sein eigenes Gottesbild. Es ist falsch und es ist seiner nicht würdig. Das Problem ist oft, dass eben diese Gottesbilder, die wir haben, tatsächlich feststehen und nicht wanken. Und dass wir uns diese Gottesbilder nur sehr schwer wegnehmen lassen. Und jetzt kommt Gott zum Gegenangriff. Ihr solltet es besser wissen. Ihr solltet Gott kennen. Ab Vers 21. Ihr aber, wisst ihr es nicht besser oder wollt ihr es nicht hören? Hat man es euch nicht von Anfang an erzählt? Ist euch wirklich nicht bekannt, wer die Erde gemacht hat? Es ist der Herr, hoch thront er über der Welt. Ihre Bewohner sind für ihn klein wie Heuschrecken. Er spannt den Himmel aus wie einen Schleier. Er schlägt ihn auf wie ein Zelt, unter dem die Menschen wohnen können. Er stürzt die Mächtigen und nimmt den obersten Richtern die Gewalt. Sie gleichen jungen Pflanzen. Kaum sind sie gesetzt, kaum haben sie Wurzeln geschlagen, da bläst der Herr sie an und sie verdorren. Wie dürres Laub werden sie vom Sturm verweht. Auch einmal zur Erinnerung, Jesaja schreibt hier an das Volk Israel in der Gefangenschaft. Die sind umgeben von fremden Göttern, umgeben von Weltmächten, die sie nicht kontrollieren können, sondern von denen sie kontrolliert werden. Und Gott macht einfach klar, wer wirklich die Kontrolle hat. Gott thront über der Welt, die Babylonier sind für ihn wie Heuschrecken, der Himmel ist wie ein Schleier, ein Zelt für die Menschen und er kann Mächtige stürzen und ihnen die Macht wegnehmen. Und das hat er auch sehr schön unter Beweis gestellt anhand vom König Nebukadnezar, den er wirklich vor seiner Macht gestürzt hat. Der hat dann jahrelang wie ein wildes Tier im Wald gelebt und dann zum Ende ist er dann doch wieder an die Macht gekommen, weil Gott ihn wieder eingesetzt hat. Und dieser Nebukadnezar sagt dann über Gott, das ist nachzulesen in Daniel Kapitel 4, nun lobe und preise ich Nebukadnezar, den König, der im Himmel regiert. Ihm gebe ich die Ehre. Er ist zuverlässig und gerecht in allem, was er tut. Wer aber stolz und überheblich ist, den stürzt er. Es gibt keine Alternative zu Gott. Er ist ohne Konkurrenz. Mit wem also wollt ihr mich vergleichen, fragt der heilige Gott. Wer hält einen Vergleich mit mir stand? Zu Gott gibt es keine Alternative, er ist ohne Konkurrenz. Und jetzt zurückzukommen auf die Anfangsfrage, ist Gott kompetent genug, um uns ein weiser Ratgeber zu sein, um mit unseren Problemen fertig zu werden? Ja, auf jeden Fall. Wer, wenn nicht er? Aber was hat man jetzt von diesem starken Gott, von diesem Helden, von diesem wunderbaren Ratgeber? Was hat man von einem Gott, der das Wasser der ganzen Welt mit seiner Hand abschöpfen kann, der das Universum mit seiner Hand abmessen kann, der Erdmassen in Eimer füllen kann, der Berge abwiegen kann, der alle Sterne und alles andere beim Namen kennt, der weder Lehrer noch Ratgeber braucht, der größer und mächtiger ist als alle anderen Mächte, die existieren, für den Inseln sind wie Sandkörner, dem jeglicher Lobpreis und jedes Opfer unter seiner Würde ist, der in kein Schema passt, für den die Weltbevölkerung ist wie Heuschrecken, der einfach ohne Konkurrenz ist und für den es keine Alternative gibt. Was hat man jetzt von diesem großen und mächtigen Gott? Das ist der zweite Punkt, Gott, der Retter, der Gottheld, der starke Gott. Und da ist dann ab Vers 27 die Frage, Ihr Nachkommen Jakobs, ihr Israeliten, warum behauptet ihr, der Herr weiß nicht, wie es uns geht? Es macht unserem Gott nichts aus, wenn wir Unrecht leiden müssen. Weiß Gott nicht Bescheid, was los ist in der Welt, wie es uns geht? Ist es ihm egal? Und ihr kennt es, unbeantwortete Gebete. Man betet und es passiert nichts. Die Israeliten haben damals Jahrzehnte warten müssen, bis sie wieder heim durften, bis die Gefangenschaft zu Ende war. Und unser Glaube, der fängt oft schon zum Zittern und zum Wanken an, wenn wir für schönes Wetter beten und dann regnet es. Wie oft habt ihr das schon erlebt? Samstag, Familienausflug geplant, wir beten dafür, am Freitag ist es schön, am Sonntag ist es schön, nur am Samstag, da regnet es. Was ist los, Gott? Warum? Es ist immer schön dort, genau dann, wenn ich schönes Wetter bräuchte, dann lass das du regnen. Bei solchen Kleinigkeiten kriegt man dann schon Zweifel. Und die Israeliten haben wirklich jahrzehntelang warten müssen. Und viele davon haben die Rettung dann gar nicht mehr erlebt, die sind schon vorher gestorben. Gottes Pläne sind einfach nicht unsere Pläne. Seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Begreift ihr denn nicht oder habt ihr es nie gehört? Der Herr ist der ewige Gott. Er ist der Schöpfer der Erde. Auch die entferntesten Länder hat er gemacht. Er wird weder müde noch kraftlos. Seine Weisheit ist unendlich tief. Gott ist. Er ist ewig. Er ist der Schöpfer. Er macht alles. Er kennt alles. Er wird nie müde. Er wird nie kraftlos und seine Weisheit ist unendlich. Gott macht seinem Volk und auch uns unmissverständlich klar, wer die Kontrolle hat. Es sind nicht die Babylonier, es sind nicht irgendwelche Lebensumstände, auch nicht das Wetter. Er hat die Kontrolle. Und als Strafe hat er sein Volk in die Gefangenschaft geführt und er wird sie da wieder rausbringen. Er hält die Fäden in der Hand und alles passiert nach seinem Plan, nach seiner Zeit und so, wie er es geplant hat und so, wie er es will. Und dann kommen einige meiner Lieblingsverse, Verse 29 bis 31. Den Erschöpften gibt er neue Kraft und die Schwachen macht er stark. Selbst junge Menschen ermüden und werden kraftlos. Starke Männer stolpern und brechen zusammen. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und sind nicht erschöpft. So nochmal der Slogan, wer, wenn nicht er? Wenn einer mit all den Problemen in der Welt zurechtkommt, dann er. Er hält die Fäden in der Hand. Wir müssen all unsere falschen Gottesvorstellungen verlassen und auf Gott vertrauen, der zur rechten Zeit eingreift und als einziger fähig ist, mit all den Problemen wirklich umzugehen. Und wir sind herausgefordert, unser Leben immer wieder ganz neu ihm anzuvertrauen und auf seine Hilfe und auf seine Rettung zu warten. Keine halben Sachen mit diesem großen und mächtigen Gott. Bei ihm sind all unsere Probleme und Sorgen, ob sie jetzt groß sind oder klein, auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Und in Folge schreibt dann Jesaja sehr viel über diesen Knecht Gottes. Mit Knecht Gottes ist zum einen das Volk Israel als Ganzes gemeint, zum anderen ist aber auch Kyrus gemeint, der persische König, der dann die Babylonier besiegt und dann in Folge auch dafür gesorgt hat, dass sie wieder nach Hause können. Aber im Endeffekt ist Knecht Gottes ein Hinweis auf Jesus, auf die große Befreiung, nicht aus der babylonischen Gefangenschaft, sondern aus der Gefangenschaft der Sünde. Und all die Probleme, die wir haben, da die Probleme, die das Volk Israel damals hat, das sind in Wirklichkeit nur Symptome. Das wirkliche Problem ist noch ein viel größeres. Das wirkliche Problem ist, dass wir gottlose Menschen sind und dass wir in einer gottlosen Welt leben. Und wenn dieses Problem einer lösen kann, dann dieser große, starke, mächtige Gott. Und deshalb ist es auch kein Wunder, dass Jesus sagt, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ohne ihn kommt keiner zum Vater. Er ist der Einzige, der groß und mächtig genug ist, um diese Probleme zu lösen. Weil er der Einzige ist, der als Schuldloser für Schuldige gestorben ist. Er ist eben dieser wunderbare Ratgeber, dieser starke Gott, dieser ewige Vater und der Friedefürst. Zum Schluss möchte ich nochmal diese beiden Fragen beantworten. Ist Gott kompetent genug, um uns wirklich ein wunderbarer Ratgeber sein zu können, um mit unseren Problemen umgehen zu können? Begreift ihr denn nicht oder habt ihr es nie gehört? Der Herr ist der ewige Gott. Er ist der Schöpfer der Erde. Auch die entferntesten Länder hat er gemacht. Er wird weder müde noch kraftlos. Seine Weisheit ist unendlich tief. Den Erschöpften gibt er neue Kraft und die Schwachen macht er stark. Also ist Jesus vertrauenswürdig? Ist Gott mächtig genug? Ja, er ist der Einzige, der würdig ist, der Einzige, dem wir Vertrauen schenken können. Und was müssen wir tun, damit wir was davon haben, damit wir Gottes Hilfe bekommen? Alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und sind nicht erschöpft. Was muss ich tun? Ich muss meine Hoffnung voll und ganz auf den Herrn setzen. Keine halben Sachen. Und er wird uns ganz bestimmt nicht enttäuschen. Das Ziel meiner Predigt war einerseits, dass wir uns herausfordern lassen und uns selbst ein bisschen kritisch betrachten und unsere Vorstellungen und Gottesbilder, die wir im Kopf haben, überdenken, weil sie einfach falsch sind. Gott ist einfach viel, viel größer und mächtiger, als wir uns das vorstellen können. Und zum Zweiten können wir die Chance nutzen, dass wir ihm voll vertrauen, dass wir ihm unser Vertrauen und unsere Hoffnung schenken, dass wir ganz auf den Herrn setzen, der Himmel und Erde gemacht hat und der für unsere Sünden gestorben ist. Jesus ist unser wunderbarer Ratgeber, er ist unser starker Gottheld, er ist unser ewig Vater, er ist der Friedefürst, der im Endeffekt wirklich für Frieden sorgen wird. Amen.